Deutschlandfunk Kultur heute.
Altkanzler Gerhard Schröder will einer Kirche in Hannover ein Fenster des Künstlers Markus Lüpertz stiften. Eine Schenkung, die vor Gericht landete. Heute wurde ein Urteil gesprochen, mehr dazu gleich. Außerdem ein Gespräch zum Tod von John le Carré und wir schauen auf eine Premiere der Oper Lohengrin von Richard Wagner in Berlin. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur heute. Letzte Woche haben eine ganze Reihe namhafter Vertreter aus Kultur und Wissenschaft mit der Initiative Weltoffenheit GG53 öffentlich ihre Sorge um Meinungsfreiheit geäußert. Es geht nicht um irgendeine Meinung, sondern um die Debatte, wie man sich mit israelkritischen Stimmen, wie man mit diesen Stimmen umgeht. So wie mit der des kamerunischen Philosophen Achille Mbembe, der dieses Jahr als Eröffnungsredner von der Ruhr-Triennale ausgeladen worden war. Auch der Umgang mit dem BDS, kurz für Boykott, Deinvestitionen, Sanktionen, dürfe nicht pauschal erfolgen, heißt es in der Erklärung. Der BDS fordert den Boykott israelischer Waren, weswegen die Bundesregierung ihn letztes Jahr als antisemitisch einstufte. Die Initiative Weltoffenheit GG53 forderte, man müsse den Diskurs offen halten, verurteilte gleichzeitig aber auch klar Antisemitismus. Nun mehren sich Stimmen, die mit dieser Form von Weltoffenheit nicht einverstanden sind, und Sebastian Engelbrecht hat sie zusammengetragen.
Die Kritiker der Initiative GG5.3 Weltoffenheit stoßen sich vor allem an dem Bild des öffentlichen Diskurses, das die Kulturfunktionäre in ihrem Text zeichnen. So betont zum Beispiel Wolfgang Bock, Staats- und Verfassungsrechtler an der Universität Gießen, die Meinungsfreiheit sei keineswegs in Gefahr. Auch in der Debatte um den postkolonialistischen Historiker Achille Mbembe würde niemand in der öffentlichen Debatte ausgegrenzt oder marginalisiert. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Wolfgang Bock:
Es wird behauptet, dass hier Zensur wäre, obwohl Leute wie Mbembe ohne weiteres auftreten können, ohne weiteres ihre Artikel und Vorträge veröffentlichen können. Dass allerdings der deutsche Staat sagt, wir wollen keine Unterminierung von Israel zulassen und wir wollen nicht diese Kräfte fördern, die das beabsichtigen, das wird angegriffen.
Mbembe hatte bei der staatlich finanzierten Ruhr-Triennale in diesem Jahr die Eröffnungsrede halten sollen. Der aus Kamerun stammende Historiker wurde aber auch auf Empfehlung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, ausgeladen, weil er sich mit der BDS-Bewegung solidarisiert. BDS ruft zum Boykott Israels auf und wurde im vergangenen Jahr mit großer Mehrheit vom Bundestag als antisemitisch eingestuft. Ähnlich wie der Jurist Wolfgang Bock kann der Politologe Lars Renzmann von der Universität Groningen im deutschen Diskurs zu diesem Thema keine Einschränkung der Meinungsfreiheit erkennen.
Das ist wirklich ausgesprochen irritierend, maßlos geradezu. Eine Fantasie, eine Chimäre, dass Israel-Kritik hier delegitimiert oder nicht mehr erlaubt sei. Also kein Medium in Deutschland. Es gibt auch keine Institution in Deutschland, wo nicht Israel kritisch über die israelische Regierungspolitik diskutiert würde.
Die Initiative GG5.3 Weltoffenheit distanzierte sich in ihrem Aufruf sowohl von der BDS-Bewegung als auch vom BDS-Beschluss des Bundestages. Diese doppelte Distanzierung gibt Wolfgang Bock zu denken, denn
die hauptsächliche Form von Antisemitismus, das ergeben die neueren Antisemitismusforschungen auch in Deutschland, die Hauptform von Antisemitismus ist inzwischen nicht mehr der alte, überlieferte Antisemitismus, der sich gegen einzelne jüdische Personen richtet, sondern das Hauptziel des heutigen modernen Antisemitismus ist leider der Staat Israel geworden. Das zeigt sich von links, das zeigt sich von rechts, das zeigt sich aus der Mitte der Gesellschaft.
BDS grenze sich nicht von Rechtsextremisten ab, finden Kritiker wie Bock. Die Bewegung sei so radikal anti-israelisch, dass öffentliche Mittel nicht fließen dürften, wo man sich mit ihr solidarisiere. Lars Renzmann hebt hervor, BDS stelle das Existenzrecht Israels in Frage. Und mehr noch.
BDS ventiliert selbst durch führende Wortführer wie Roger Waters, der auch gerne mal einen Davidstern auf ein Schwein malt, antisemitische Ressentiments. Darüber gibt es keine Abgrenzung und gleichzeitig gibt es auch keine Abgrenzung dazu, dass rechtsextreme, neonazistische Gruppen in ganz Europa BDS-Hofvieren unterstützen und teilweise Demonstrationen vor Synagogen auch hier in Deutschland mit Slogans wie Israel ist unser Unglück werben.
Zu den Gegnern der GG5.3 Kulturaktivisten gehört auch Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Klein beruhigt es nicht, dass einige BDS-Akteure in gemäßigter Form anti-israelisch Position beziehen.
Ausweislich eines Interviews mit Sophia Deeg, die ist eine der führenden BDS-Vertreter in Deutschland, gelten die Ziele der internationalen Kampagne von BDS selbstverständlich für alle, die sich hier angeschlossen haben, also selbstverständlich auch für BDS Berlin. Das heißt, die Ablehnung des Existenzrechts Israels, das vor allem von der in den USA und in den palästinensischen Gebieten gefordert wird, nicht so sehr von BDS Deutschland, auf der Homepage zumindest, gilt aber nach eigener Aussage von BDS auch hier.
Und wo das Existenzrecht des Staates Israel bestritten wird, ist für einige der Kritiker die Grenze der Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit erreicht.
Sebastian Engelbrecht über Kritik an der letzte Woche veröffentlichten Erklärung der Initiative Weltoffenheit GG5.3. Was macht man mit einer Schenkung eines Bundeskanzlers AD von einem sehr prominenten Künstler, die man nicht haben will? Nein sagen? Ganz so einfach ist es nicht, weswegen der Fall heute vor Gericht entschieden wurde. Der Stifter heißt Gerhard Schröder und der Künstler Markus Lüpertz. Lüpertz hat ein Kirchenfenster für die Marktkirche in Hannover gestaltet, auf dem der barfüßige Reformator Martin Luther zu sehen ist, umschwirrt von sehr dicken Fliegen. Dieses Fenster passe nicht in die Kirche seines Stiefvaters und würde die Atmosphäre stören, so der Rechtsanwalt Georg Bissen, der das Urheberrecht am Werk seines Stiefvaters Dieter Oesterlin verwaltet. Oesterlin hatte nach dem Zweiten Weltkrieg die mächtige Marktkirche in Hannover wieder aufgebaut. Georg Bissen verlor heute in erster Instanz. Agnes Bürich hat den Fall für uns verfolgt. Frau Bürich, wie hat das Landgericht Hannover diese Entscheidung denn begründet?
Ja, es war eine Entscheidung zugunsten der Kirche und für das neue Kirchenfenster. Und dafür musste eben die Frage beantwortet werden, was wiegt denn hier schwerer, das Urheberrecht des Architekten oder das Selbstbestimmungsrecht der Kirche? Und es ging natürlich dann aus auf die Kirche. Dazu muss man sagen, Georg Bissen, der Stiefsohn des Architekten Dieter Oesterlin, der die Marktkirche in Hannover nach dem Krieg neu gestaltet hatte, forderte, keine Veränderungen vorzunehmen, pochte also auf sein geerbtes Urheberrecht. Die Kirchengemeinde hingegen wollte selbst bestimmen. Sie hielt dagegen, sagte, wir haben ein Jubiläum, 500 Jahre Reformation. Das feiern wir in unserer Kirche gern mit einem Kunstwerk, das an den Reformator erinnert. Denn das war ja der Ausgangspunkt des Streites im Jahre 2016, ein Jahr vor dem Reformationsjubiläum.
Was heißt das denn eigentlich genau, dass hier Architektur und Fenster nicht zusammenpassen?
Ja, das ist eben so. Dem Architekten Dieter Oesterlin war Schlichtheit und Geschlossenheit der Kirche wichtig. Für ihn spielte die einstige mittelalterliche Gestaltung des Gotteshauses eine Rolle. Und dazu gehörten für ihn eben keine bunten Fenster und Geschichten. Dazu muss man aber auch wissen, dass er die jeweils 5 hohen Fenster an beiden Seiten der Kirche mit schlichtem Milchglas ausstattete. Emporen gibt es dort nicht. Und dadurch wirkt die Kirche schlicht, fast schon karg. Wer hineinkommt, wird wenig abgelenkt, wenn er seinen Glauben ausüben will. Und genau das, so der Kläger, werde vom neuen Kirchenfenster gestört. Es sei ein einzelnes Fenster, korrespondiere in keiner Weise mit dem Gesamtkonzept seines Vaters. Zudem würden plakative, gegenständliche Bilder eine dramatische Ablenkung hervorrufen, so der Kläger Georg Bissen.
Jetzt handelt es sich beim Stifter um Ex-Kanzler Gerhard Schröder, bei dem Künstler Markus Lüpertz um einen sehr prominenten Künstler. Spielte das zwischen den Zeilen dann irgendeine Rolle oder war es letztlich doch eine inhaltliche Entscheidung?
Also am Anfang wurde das in der Kirchengemeinde kontrovers diskutiert, nicht nur wegen Schröders Nähe zu Putin, sondern auch, weil da plötzlich der Entwurf eines renommierten Künstlers im Raum stand, mit dessen Kunstwerk einige Probleme hatten. Das Fenster ist 13 Meter hoch, besteht im oberen Drittel aus Flächen mit bunter Ornamentik. Unten am Bildrand steht eine barfüßige Gestalt im weißen Hemd, die Luther symbolisiert, aber es gibt diese 5 überdimensionierten Fliegen deutlich sichtbar, die den Teufel symbolisieren sollen. Und das wirkte eben am Anfang auf viele verstörend, eigentlich noch stärker verstörend vielleicht als die Kritik an Gerhard Schröder und seiner Schenkung, die er dort vornimmt. Für die Entscheidung des Landgerichtes spielten diese Details aber keine große Rolle.
Jetzt würde mich doch noch interessieren, was denn eigentlich die Pastorin der Kirche zu der ganzen Geschichte sagt.
Hanna Kreisel-Liebermann, die Pastorin, ist natürlich sehr erleichtert gewesen und auch froh. Auch übrigens darüber, dass sich das Gericht wohl sehr differenziert mit den verschiedenen Facetten des Falles auseinandergesetzt hat. Sie sieht ihre Kirche nicht als verstaubtes Museum, in dem man nichts verändern darf. Kunst im Kirchenraum ist für sie Anregung zum Dialog. Und das erhofft sie sich jetzt natürlich durch das neue Kirchenfenster, das bereits in Hessen produziert wird.
Das Lüppertsfenster kommt nun doch in die Marktkirche in Hannover, so zumindest heute das Urteil des Landgerichtes Hannover. Agnes Bürich hat für uns den Fall beobachtet. Ein Urteil soll auch über Elsa gefällt werden, die ihren Bruder umgebracht haben soll, um die Macht im Königreich zu übernehmen. Das ist die Ausgangssituation in Richard Wagners Oper Lohengrin. Elsa träumt von einem unbekannten Retter, der dann tatsächlich auftaucht und alles zum Guten wendet. Unter der einen Bedingung, dass Elsa nie nach seiner Herkunft fragen dürfe. Und genau das kann sie sich dann, angestachelt von intriganten Kräften, in der Hochzeitsnacht nicht verkneifen. Der spanische Regisseur Calixto Bieto hat daraus an der Berliner Staatsoper ein Stück über die Welt des Imaginären machen wollen. Die Premiere fand ohne Publikum statt und im Livestream. Unser Kritiker Uwe Friedrich hat zugeschaut. Herr Friedrich, Calixto Bieto hat die Welt der Imagination interessiert. Ich würde sagen, das ist doch ziemlich aktuell jetzt, wo viele Menschen im Lockdown sich genau damit begnügen müssen, mit der Vorstellung davon, wie etwas sein könnte. Gab es da Erkenntnismomente?
Na, so direkt ist das gar nicht auf unsere heutige Zeit bezogen. Es spielt in der Gegenwart. Klar, das ist ja sozusagen der Goldstandard. In diesem Fall Gegenwartskostüme von Ingo Krügler, ein neonröhrenbeherrschtes Bühnenbild von Rebecca Rings, das erstmal so eine Art Gerichtssaal ist, inklusive Käfig, ein bisschen so Terroristen-Hochsicherheitsgefängnis, ein Käfig für Elsa. Das ist aber auch offenbar gar nicht alles so ernst und so konkret gemeint, denn im Laufe des Stücks geht dann jeder mal in diesen Käfig, genauso wie jeder mal sein Hemd auszieht und jeder mal am Boden rumrobbt. Also man sieht schon, das ist alles so ein, ja, ein 0815 Regietheater, Simulation eigentlich, denn das sind Symbole, das sind Bilder, die wir schon nach 10, 50, 100 Mal zu oft gesehen haben. In diesem Gerichtssaal haben die dann alle irgendwelche Ticks. Der König Heinrich zuckt immer nervös. Der Heerrufer soll wohl der intrigante Böse sein, verkleidet sich mal als Horrorclown, aber es wird nicht so genau deutlich, was er denn will. Wen manipuliert er denn jetzt? Den Lohengrin oder Elsa oder beide? Lohengrin ist hier jemand, der sich anscheinend diese ganze Gralswelt auch nur ausgedacht hat. Ein Blender, ein Aufschneider und die Gesellschaft, der Chor, der rumsteht auf den Podien im Hintergrund. Klar, es gibt diese Abstandsregelungen. Also der Chor fällt da auch ganz gerne drauf rein, hat vorher mit Luxusautos en Miniatur gespielt und jubelt ihm dann zu. Die sind aber alle relativ verrückt oder irgendwie gestört und dabei bleibt's auch. Es wird nicht analysiert, warum, wozu führt das, was erhoffen die sich, sondern es bleibt bei dieser Behauptung und das ist dann auf die Dauer des Abends einfach ein bisschen langweilig.
Ja, dann sprechen wir vielleicht mal über den Gesang. Vielleicht war der nicht so langweilig. Der Lohengrin wurde gesungen von Roberto Alagna, der die Rolle vor 2 Jahren schon in Bayreuth singen sollte, dann kurzfristig absagte. Und der sich an einigen ziemlich guten zeitgenössischen Sängern messen lassen muss, die als Lohengrin glänzten. Wie hat er sich geschlagen?
Er geht das so an, wie wir das von ihm gewöhnt sind. Relativ volle Kraft voraus, so ein erotisch, tendenziell etwas übergriffiger, mit großer Stimme. Sein Deutsch, er hat da ordentlich dran gearbeitet, nicht ganz über jeden Zweifel erhaben. Macht das alles kräftig, kriegt dafür von mir jedenfalls keinen Eleganzpreis, ist aber doch sehr ordentlich. Wieder Miknevich Jute ist seine Elsa. da gab es eine krankheitsbedingte Absage. Sie ist relativ kurzfristig eingesprungen. Das ist auch etwas auf die hysterische Seite gedrängt. Diese Elsa, wir hören die mal im Duett aus dem dritten Akt.
Da haben wir gerade die Elsa noch gehört. Ich würde ganz gerne noch auf die Musik zu sprechen kommen, Herr Friedrich. Die spätromantischen Opern von Richard Wagner sind eine sichere Bank ja eigentlich für jedes Opernhaus. Da muss auch die Musik sitzen. Dirigiert wurde der Lohengrin von Matthias Pinscher, Leiter des Ensemble Intercontemporain. Eher ein Spezialist für zeitgenössische Musik, eine gute Wahl?
Absolut, der macht das flott mit echter rhythmischer Kante, klein besetztes Orchester. Auf einmal hört man, dass es eine romantische Oper ist und kein Musikdrama. Im Chor hört man auch sehr schön, wie viel Wagner sich da noch, sagen wir mal, hat inspirieren lassen von Karl Maria von Weber. Auch die anderen Sänger machen das gut mit. Jekaterina Gubanova als Ortrud und vor allem muss man Martin Gantner als sehr eleganten Friedrich von Telramund erwähnen. Also musikalisch ist das ein schöner Abend. Daniel Barenboim habe ich jedenfalls nicht vermisst. Dessen Domäne sind die Wagner-Opern ja sonst eigentlich. Mhm. Aber siehe da, das können auch andere und die Staatskapelle spielt toll für Matthias Pinscher.
Calixto Bieto hat an der Berliner Staatsoper Richard Wagners Lohengrin inszeniert. Über die Premiere gestern habe ich mit Uwe Friedrich gesprochen. Auch wer keine Krimispezialistin ist, der kennt den Namen John le Carré. Der Spion, der aus der Kälte kam, oder Dame, König, Ass, Spion heißen seine erfolgreichen Romane, die sich millionenfach verkauft haben und teilweise auch verfilmt wurden. John le Carré, der fließend Deutsch sprach, hat seinen Sinn für Spionage, für Wahrheit, Täuschung und Verrat schon in der Jugend trainiert, wie er erzählt hat.
Ich war 31 geboren. Während des ganzen Krieges war ich sozusagen Opfer der britischen Kriegspropaganda. Uns wurde gesagt, wir waren die Nachfolger der großen Imperialisten. Wir sind besser als die anderen. Und der Sieg hat diese Wahrheit gesiegelt. Daran habe ich natürlich nicht geglaubt damals.
Am Samstag ist John le Carré im Alter von 89 Jahren gestorben. Ich konnte vor der Sendung mit seinem Übersetzer Peter Thorberg sprechen, der unter anderem le Carrés autobiografischen Erzählband Der Taubentunnel übersetzt hat, und habe ihn gefragt, was würden Sie als sein Übersetzer sagen? Was hat seinen Erfolg ausgemacht?
Also ich persönlich finde seine Sprache sehr fein, sehr englisch. Und was man in der Sprache ganz deutlich erkennt, ist, er hat eine ganz klare moralische Haltung, die manche Moralien sauer finden mögen, aber er ist immer klar geblieben, auch immer offen. Er hatte auch nie irgendwas versteckt oder verdeutelt in seiner Sprache.
Die moralische Haltung ist eine der Mitte eigentlich, oder?
Richtig. Er hatte mit dieser ganzen nationalistischen Seite, auch des Brexit, hat er überhaupt nichts am Hut. Findet er ganz furchtbar, ist also wirklich absolut europhil, einfach aus eigener Lebenserfahrung. Er hat also wirklich lange in der Schweiz gewohnt, hat auch sicherlich da irgendwo ein Haus oder was auch immer, kennt also tatsächlich Großbritannien von innen und von außen. Das macht natürlich eine ganz andere Weltsicht.
Ja, vielleicht hat zu dieser Weltoffenheit ja auch durchaus beigetragen, dass er den Kalten Krieg doch so dicht erlebt hat, als Geheimdienstmitarbeiter und in Deutschland war, als die Mauer gebaut wurde. Würden Sie sagen, das spielt auch eine Rolle für seine Weltoffenheit?
Absolut. Das wird sich in allen älteren Romanen wiederfinden, aber auch in den neuen. Was dem le Carré absolut zuwider war, ist diese Geschichte, wir guten, ihr bösen Russen, das ist ihm alles viel zu schwarz-weiß, so funktioniert das nicht. So funktioniert von mir aus die Spionagewelt, wenn man sie sich denn als Roman vorstellen mag. Aber genau das zeigt er in seinen Büchern ja immer wieder auf. Es ist viel schmutziger, es ist viel grauer, es ist manchmal auch wirklich überhaupt nicht mehr zu erkennen, wer jetzt der Gute und wer der Böse ist. Und wenn man sich den moralischen Kompass nicht erhält, dann geht man als Figur in seinem Roman oder in der Wirklichkeit schlichtweg unter. Er hat einen klaren Zeigefinger, den er auch ab und zu immer mal erhebt und sagt, ich sehe das so und so. Aber seine Romane sprechen nicht davon. Das ist alles nur ganz klar, die eine Haltung gibt und ganz klar die andere Haltung. Eine ist gut, eine ist böse. Sondern es verschwimmt sehr oft. Es gibt Grenzen. Es gibt also auch mal die gute Terroristin sozusagen, der man schon fast folgen könnte, gedanklich. Hätte Le Carré keine Krimis geschrieben in den 60ern, keine Spionagekrimis, würden wir ihn heute als hohen Literaten ansehen.
Deutschland war ja doch auch häufig oder ein immer wiederkehrender Schauplatz in seinen Romanen. Könnte man vielleicht sagen, dass er sowas wie ein literarischer Geschichtsschreiber der Nachkriegsgeschichte der Deutschen war?
Ja, auf jeden Fall kann man das so sagen. Er kannte sich gut aus in Deutschland, ist auch sicherlich rumgefahren, hat sich immer Recherche besorgt bei seinen Romanen, um das auch zu hinterfüttern. Und das ist eigentlich doch, dann wird doch auch Literatur, finde ich, interessant, wenn sie so ein bisschen verortet ist und auch ein bisschen verankert ist in der Geschichte oder in gewissen Regionen. Wenn ich qua Literatur etwas erfahre über Zusammenhänge in Gegenden oder Zeiten, die ich persönlich nicht kenne, dann ist es doch viel interessanter, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Fantasy-Geschichten habe in einer unvordenklichen Welt, die keinerlei Bezug zu haben scheint auf unsere Wirklichkeit.
Sie kannten ihn ja, den ja auch Ex-Spion, der eine wirklich schwierige Kindheit auch hatte mit getrennten Eltern und der selber auch mal gesagt hat, er und sein Bruder hätten im Prinzip schon als Kinder sich wie Spione verhalten. Wie haben Sie ihn in Erinnerung? Wie haben Sie ihn erlebt?
Genau so. Dieses Spiel hat er wirklich bis zum letzten Tag durchgespielt. Er war nicht sehr zugänglich für solche neuen Kontakte. Auf höheren Ebenen, auf höheren Stellen, klar, man trifft sich mit dem Verleger, da hat man einen Termin auf der Buchmesse in Frankfurt oder eben in der Elbphilharmonie in Hamburg, wenn man dort auftritt. Aber dass er sich gerne mit vielen Leuten umgeben hat, um dann über seine Bücher zu sprechen und sowas, das ist so eine Mischung aus beidem. Also wenn ich Ihnen erzählen würde, wie dann überhaupt die Manuskripte erstmal zu uns gekommen sind, mit welcher Geheimhaltungsintensität da gearbeitet worden ist, dass es manchmal schon lustig war. Also ich denke, vieles findet sich in Anspielungen einfach auch in seinen Romanen wieder, wie er selber war. Wenn er also darüber schreibt, auch in seinen autobiografischen Texten, dass er das schon als Kind hatte, dann erklärt sich das natürlich ganz klar aus diesen persönlichen Beziehungen zum Vater, zur Mutter. Das hat sich aber auch gar nicht mehr geändert. Und selbst in seinen autobiografischen Stückchen, in seiner Autobiografie zum Beispiel, findet man nicht wahnsinnig viel, was er verrät. Er weiß auch, das alles gut bei sich zu behalten. Also ich denke, er will immer seine Bücher sprechen lassen.
Der Übersetzer Peter Thorberg zum Tod des britischen Schriftstellers John le Carré. Und in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht es zuerst um einen Abschied.
Heute um 20 Uhr, da heißt es zum allerletzten Mal.
Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Der langjährige Chefsprecher der Tagesschau Jan Hofer hört nämlich auf. Damit wird der gebürtige Rheinländer, der fast 36 Jahre lang die Nachrichten präsentiert hat, quasi selbst zu einer Nachricht. Und am Ende der Sendung will der 68-Jährige heute auch noch einige persönliche Worte sagen, wie er angekündigt hat. Für den Medien- und Kommunikationstheoretiker Norbert Bolz geht mit dem Abschied Jan Hofers von der Tagesschau auch eine Ära zu Ende.
Dass er die Nachrichten tatsächlich als Nachrichten bringt und sie nicht vermischt mit persönlichem Touch oder mit womöglich gar persönlicher Meinung, das ist vielleicht tatsächlich nicht mehr der Stil der Zeit. Also der Journalismus insgesamt geht ja in eine etwas andere Richtung und wir werden wahrscheinlich sehen, dass sich das dann auch in den neuen Repräsentanten der Tagesschau zeigt.
Neuer Chefsprecher der Tagesschau wird Jens Riewer. Jan Hofer will weiter fürs Fernsehen arbeiten. In seiner langen Karriere hat er auch Talkrunden moderiert. So war er mehr als 20 Jahre lang Gastgeber der Sendung Riverboat. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels will sich dafür einsetzen, dass Buchhandlungen auch im harten Lockdown weiter geöffnet bleiben. Die Maßnahmen seien zwar richtig und notwendig, aber über das gesamte Jahr hinweg habe sich gezeigt, wie groß gerade auch in Krisenzeiten die Nachfrage nach dem Kulturgut Buch sei und welche unverzichtbare Rolle Buchhandlungen als geistige Tankstellen für die Gesellschaft spielten, so Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis heute. Als Erfolg verbucht der Börsenverein bereits, dass Berlin angekündigt hat, die Buchhandlungen dürften geöffnet bleiben. Wenn anderswo eine Schließung unausweichlich sei, will sich der Börsenverein dafür einsetzen, dass kontaktlose Abholstationen und Lieferdienste möglich sind.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Deutschland vor dem zweiten Lockdown. Darum wird es unter anderem in den Informationen am Abend nach den Nachrichten gehen. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.